mich mit. Früh am Morgen auf die Felder in die Sonne. Saat.
Hier ist der Nerd Alert und wie gesagt, wir kämpfen heute ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal einen Soundcheck machen, weil wir sitzen heute in räumlich verteilten Locations. Hallo, sag mal was.
Ja, hallo, hier ist der Norbert. Also wir haben doch vereinfachte Bedingungen, weil wir anscheinend uns jetzt hier beide hören.
Das macht die Sache ja schon relativ einfach. Dem geht die Sendung ja fast von alleine. Jetzt müssen wir nur noch mit dem einen CD-Player, den wir haben, arbeiten.
Norbert, ich höre dich nicht.
Wirklich nicht? Du hast keinen Kopfhörer.
Ja. Okay. Ich werde heute blind moderieren.
Ach, du hörst mich gar nicht.
Okay. Okay, das macht die Sache nicht leichter. Wir müssen mal gucken, wie wir damit arbeiten. Aber das machen wir am besten gleich, wenn irgendwie die zweite Musik läuft. Vorher sprechen wir kurz darüber, was machen wir denn heute eigentlich?
Ja, zunächst machen wir den Kessel Buntes auf, glaube ich. Und dann sprechen wir über das Web als solches und als dieses und was für Dienste dieses Web uns bietet, die in den letzten Jahren vielleicht besonders stark hinzugekommen sind, die wir toll finden.
Genau. Ja, also der Obertitel für diese Sendung ist The Useful Web und wir beschäftigen uns also, wir haben so einen internen total geheimen Themenspeicher und da haben wir mal geschrieben, Web-Applikationen, die wir nutzen und die entweder technisch oder inhaltlich interessant sind. Und genau darum soll es gehen, wobei wir noch ein bisschen drüber reden wollen, weil sonst wären wir nicht der Nerd Alert, was neben dem ganzen nützlichen Kram denn vielleicht auch nicht so toll ist an diesen Dingern. Ja, und wir kämpfen jetzt ein bisschen weiter mit der Technik und ihr hört ein bisschen Musik. We'll be right back. Na, Nerdlert, Musik ist aus und wir sind immer noch ein bisschen damit beschäftigt, weiter zu boxen. Mal gucken, wie das da drüben aussieht. Studio, Sprecherraum, hallo.
Ja, hallo. Norbert ist hier. Wir haben im Moment den Wilhelm ohne Kopfhörer. Der hört uns eigentlich sonst nicht.
Was macht das?
Dafür schnacke ich heute desto mehr.
Okay, das ist gewisserweise recht frustrierend. Müssen wir mal schauen, wie wir damit arbeiten. Er macht doch so lange erstmal zu zweit den Kessel mit den bunten Sachen auf.
Ja, womit fangen wir an? Auf den Rückgriff auf die letzte Sendung mit Apple, die ihre Prozessortechnologie gewechselt haben und jetzt vor 2 Tagen ihre Quartalszahlen bekannt gegeben haben. Und oh Wunder, es ist nichts passiert. Im Gegenteil, es ist sogar sehr positiv ausgefallen. Also die haben im Vergleich zum letzten Quartal 30% mehr Apple-Rechner verkauft.
Und wieso Wunder? Hattest du was anderes erwartet?
Nö, weil wir spekuliert haben, ob dieser Wechsel auf eine andere Prozessortechnologie eventuell dafür sorgt, dass Leute Kaufzurückhaltung üben. Konsumkritisch bis auf die neue Architektur warten, sozusagen.
Genau.
Ja, als weiteres muss man feststellen, dass unsere Freunde aus Redmond... Ja, ich weiß nicht wirklich, ob sie Kreide gefressen haben, aber was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass sie zum ersten Mal, also Redmond und Microsoft sind ja bekannt dafür, dass sie im Allgemeinen eher unfreundlich gegenüber, sagen wir, offeneren Wissensmodellen sind. Sprich, also sie sind sehr Freunde des alten Copyrights und Freunde des neuen Copyrights, also die, so wie wir auch, die der Meinung sind, dass man ein bisschen freier umgehen sollte mit den Berechtigungen, Daten zu kopieren und Daten vor allem auch zu remixen. Für die gibt es die sogenannte Creative Commons License. Da wollen wir sowieso später morgen mal eine Sondersendung drüber machen, deswegen merken wir uns jetzt hier für diese Sendung einfach nur, ja, Creative Commons ist, wenn ich meine Daten oder meine Werke, die ich habe, meine digitalen Werke, unter einer Creative Commons License stelle, dann gebe ich sozusagen relativ großzügige Rechte an andere Leute, mit denen Daten zu machen, mehr oder weniger, was sie wollen, im abgesteckten Rahmen natürlich. Und jedenfalls, Microsoft sieht nicht so aus wie eine Firma, die so eine License oder so eine Lizenz oder so ein Rechtsmodell übernehmen würde. Und, oh Wunder, sie haben es trotzdem gemacht, zwar nur für eine total kleine, minimale Standardisierung, eine Erweiterung von RSS-Feeds, aber immerhin, scheinbar fängt man an zu denken, dort oben im Norden von Amerika.
Vielleicht hat der Mensch, der von, wie heißt die Distribution doch gleich, die jetzt diesen Chefentwickler abgeworben haben.
Gentoo,
genau. Die haben den ja abgeworben, damit er Microsoft beibringt, wie Open Source funktioniert.
Ja, vielleicht ist das der erste Schritt, den sie gemacht haben.
Eloquenter Mann.
Vielleicht ist es auch einfach nur ein Ablenkungsmanöver.
Ja. FAT-Technologie, oder?
Das Problem ist, dass du hast den Rechner. Wir sehen gar nicht, was wir uns überlegt hatten als Kesselbuntes.
Also wir müssen jetzt, glaube ich, mal mit offenen Karten spielen. Das Problem ist, dass wir heute in dem Ersatzstudio des FSK sitzen, was damit zu tun hat. Der Grund dafür liegt wieder in der eher zerschossenen Technik, die hier rumsteht. Und wir dementsprechend, dadurch, dass noch eine zweite Sendung vorproduzieren muss, wir improvisieren mussten und wir so die nicht vernünftig arbeiten können. Was fürchterlich frustrierend ist, vor allem für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ihr habt aber die Möglichkeit, da Abhilfe zu schaffen. Ihr ruft einfach an unter 434324 und werdet in Scharen Fördermitglieder des Freien Senderkombinats in Hamburg. Denn wir wollen ja nicht nur, dass wir ein freies Radio haben, sondern wir wollen auch alle, dass ein freies Radio da ist. Das funktioniert, das Technik hat, die begeistert und vor allem auch ermöglicht, Sendungen einigermaßen rund durchführen zu lassen. Und dann werdet ihr alle Fördermitglieder und gebt uns und all unser euer Geld. Und dann kaufen wir neue DAT-Recorder, neue CD-Player und neue Kopfhörer und neue Kopfhörerbuchsen. Und dann können wir auch wieder richtig Sendung machen. Und wir versuchen jetzt einfach nochmal zu improvisieren, so dass alle drei Beteiligten an dieser Sendung auch mitbekommen, was die anderen Beteiligten dieser Sendung eventuell sagen, so dass wir hier kommunizieren können. Denn es geht ja um Kommunikation. Radio ist ja ein Kommunikationsmedium. Und ja, wie gesagt, und so lange wird jetzt hier getanzt.
As nice as your bouquet, all the lyrics that I wrote, not as smart as the words you spoke. Starlight up of my hometown, ain't as bright as a star I found. Every jaunting that I do was never ever as cute as you. Questions never confirmed. Taste the keys as far apart. Track the beating of my heart. Mark the places in my book with photographs we never took. Swear that I'm not kidding. Nighttime is so pretty. All the stars above your eyes. I'm sneaking out and making ties. Taste the keep as far apart. Track the beating with a chart. Mark the rhythms that I shook. Every time I caught you blue. We'll be right back.
Nerdalert, die frustrierte Sendung heute. So, und auch wenn das wahrscheinlich alle Menschen, die jetzt vor den Radios, die sind, alle komplett nervt, wir müssen jetzt trotzdem nochmal probieren. So, ich drehe jetzt hier an einem Regler und ihr müsst jetzt nicken, gesetzt im Fall, dass meine Stimme über die Lautsprecher lauter wird. Und jetzt müsst ihr so lange nicken, so, jetzt habe ich hier ein Echo drauf. So, jetzt müsst ihr nicken, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir so senden können. Okay, sie nicken, hurra. Wir freuen uns. Worauf wir uns noch mehr freuen, ist, können wir, glaube ich, auch mal kurz ankündigen.
Das nächste Thema, Kessel Buntes, Softwarepatente.
Ja, genau, darüber freuen wir uns auch. Nein, worauf wir uns freuen, nicht worüber wir uns freuen. Was ist denn heute in einer Woche?
Ja, what's the heck, ne?
Genau, heute in einer Woche macht der Film Nerd Alert einen Betriebsausflug ins wunderbare Holland. Und da findet etwas statt, da haben wir schon häufiger drüber geschwärmt, nämlich...
What the heck?
Und was ist das?
Das ist, ich würde mal sagen, computer-addicted, normalerweise im Zimmer hockenden Leuten mal an die Natur zu führen.
Genau, das ist irgendwie so die wilden Rocker, die gehen ja einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr zelten und gucken sich da wilde Rockbands an. Das ist was wie für Leute wie uns, das ist das natürlich nichts. Und deswegen gehen wir einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre zelten und gucken uns Computer an. Und da die Computer nicht so eigentlich in der Natur rumstehen, bringen wir die Computer selbst mit. Das findet statt von kommenden Donnerstag bis kommenden Sonntag im schönen holländischen Boxtel.
Aber nächste Woche erst.
Genau, ja. Ich meine, heute ist ja Mittwoch.
Ja, aber den kommenden Donnerstag würde ich auch als morgen verstehen. Nicht, dass jetzt alle da unsere ganzen Zuhörer jetzt packen und heute Abend schon losfahren. Und
auf jeden Fall wollen wir hiermit auch nochmal aufrufen zur regen Teilnahme. Auch gerade so ein Event also wird ja eigentlich auch immer toller, je mehr Leute das sind. Und vor allem will man, das ist ja auch immer ein relativ großes finanzielles Risiko für die Veranstaltenden. Vor zwei Jahren war das irgendwie vom Berliner Chaos Computer Club organisiert. Und die haben es geschafft, obwohl ziemlich viele Leute da waren, trotzdem Minus einzufahren. Das wollen wir den Holländern nicht wünschen, denn wir wollen ja auch in zwei Jahren wieder zelten gehen.
Dann sollten wir aber jetzt vielleicht doch ein bisschen erklären, um was es da geht. Also das ist nicht nur ein Zelt. Ja, also... Es wird Strom, also man befindet sich sozusagen eigentlich jetzt mal idealisiert irgendwie auf dem Acker oder irgendwo sozusagen, also erstmal nicht in einem Gebäude. Es wird auf jeden Fall Strom geben, es wird Internet geben, es wird, hatten wir auch schon mal erwähnt, es wird so ein eigenes Telefonnetz dort geben. Und deswegen, wer aber keine Lust hat, sich an seinen Rechner zu setzen oder sowas, weil er schon hier immer an seinem Rechner sitzt, der muss das auch nicht. Es gibt Vorträge, es werden Künstlergruppen bestimmt wieder vor Ort sein. Und es findet ein reger Austausch an Diskussionen, gesellschaftliches Zusammenkommen. Also eigentlich das, was wir heute vielleicht auch ein bisschen irgendwie aufs Internet übertragen wollen, noch in real life. Und es ist eigentlich ein recht schönes Happening, es lohnt sich meiner Meinung nach. Und wir haben auch ein Versuchskaninchen dieses Jahr dabei, was nicht so in Computern irgendwie seine Zeit verbringt und dennoch mal mitfährt. Und dann werden wir dann anhand dieses Feldversuches danach feststellen können, wie welchen Leuten man das wirklich im Endeffekt empfehlen kann oder nicht. Weil wir, glaube ich, alle untereinander doch sehr begeistert davon sind.
Ja, weiterhin, was wir hier auch zumindest am Rande erwähnen sollen, es gibt dann auch eine eigene Radiostation, die zumindest die vier Kerntage des Festivals senden wird. Dann zwar wirklich nur über dem Bereich, also halt in dem Bereich, wo What the Heck stattfindet, wird man dieses Radio empfangen können, Radio Sub-Ether. Und so wie es aussieht, werden wir, der Nerd Alert, da auch eine Gastsendung machen. Dementsprechend für alle Hamburger, die nach Holland fahren, um 17 Uhr die Radios anschalten, dann kann man sich ein bisschen fühlen wie zu Hause.
Genau, und ich bin mir relativ sicher, dass es übers Internet auch empfangbar sein wird.
Das stimmt.
Also alle, die nicht mitfahren können und trotzdem mal den Nerd Alert auf Reisen hören möchte, sollte dann einfach das Internet anschalten.
Genau, turn your Internet on. Alright, Softwarepatente.
Ja, freu. Ja, halbe Freude. Also doch freu, aber dann, man ist ja also im Endeffekt auch noch nicht absolute Freude, würde ich sagen. Um was geht's denn? Also Softwarepatente sind vom Tisch, Norbert, ne? Erstmal.
Ja, erstmal, genau. Also
ah ne, sind nicht vom Tisch, sondern das Gesetz ist vom Tisch, genau, muss man, glaube ich, also sagen.
Die Initiative, Patente nach amerikanischem Vorbild in Europa zu etablieren, ist erstmal abgeschmettert. Also beide Seiten haben Zeit gewonnen, also sich zu organisieren oder Argumente zu bilden, die letztendlich dafür oder dagegen sind. Also konkret vom Tisch wird es erst sein, wenn der nächste Versuch abgeschmettert ist.
Also die Gesetzesinitiative, soweit ich das mitbekommen habe, die es war darum, dass die Kommission sozusagen fassen wir nochmal kurz zusammen. Es gab eine Gesetzesinitiative, Software patentieren zu lassen. Und zwar im relativ breiten Spektrum oder dass man halt also gar nicht groß einschränkt. Und das ist in der ersten Lesung vom Parlament
irgendwie abgewiesen worden mit relativ viel Änderung. Darauf hat aber der Ministerrat und auch die Kommission wenig Rücksicht drauf genommen und eigentlich ihr Papier wieder 1:1 in die zweite Lesung geschickt zum Parlament. Und jetzt war eine Riesenlobby-Schlacht. Da haben wir ja auch öfters berichtet, dass es gab halt die Leute, es gab so um den Bitkom und die BSA und so, das sind alles Organisationen, die relativ große Softwarefirmen und vor allen Dingen amerikanische Softwarefirmen vertritt, die hier laut geschrien haben, wenn das Gesetz nicht kommt, wird der ganze IT-Sektor sterben in Europa und alle werden klauen und kopieren und Innovation geht verloren. Und also eigentlich hörte sich das wirklich schlimm an in meinen Ohren, dass ich schon mal teilweise fast geneigt war zu glauben, Softwarepatente wären doch wichtig, wenn man sich das anhörte. So, jetzt war es aber so im Endeffekt, dass das Problem war, dass ja im Parlament, um das dann irgendwie nochmal zu kippen, eine Zweidrittelmehrheit irgendwie erreicht werden musste. Und plötzlich, oh Wunder, trotz ganzer Lobbying, man muss aber auch sagen, natürlich war auch Lobbyarbeit auf der Patentgegnerseite, schien sich eine Mehrheit anzubahnen, die das sozusagen nicht zustimmen möchte, in der zweiten Lesung für das Gesetzentwurf. Und jetzt kommt eigentlich, das fand ich wirklich eigentlich das Interessanteste, diese ganzen Organisationen, also Bitkom und Siemens war dabei, Nokia sind dabei, das sind alles Firmen, die wollten unbedingt Softwarepatente haben, weil sie der Meinung waren, ansonsten sind wir eigentlich sozusagen, was Innovation und Fortschritt und Wohlstand und alles, was dazugehört, eigentlich irgendwie keine Chance hätten in Europa. Die haben dann relativ schnell, als sie merkten, dass sie doch keine Chance haben, irgendwie das durchzuprügeln und Angst kriegten, dass eventuell sogar das Gesetz, dass ein Gesetz nachher durchkommen würde, was Software wirklich grundsätzlich verbietet, nicht Software verbietet, sondern Softwarepatente irgendwie verbietet, sozusagen, dass man Software nicht als Patent anmelden kann, haben sie das Ganze schnell gekippt und haben jetzt sozusagen ihre Devise, und das sagen sie jetzt auch ganz kurz, ach, es ist alles gar nicht so schlimm, so wie es jetzt ist. Das ist ja natürlich schon sehr interessant, dass diese wirklich über Monate, man kann ja Jahre vorher immer versucht haben, einen Beweis zu machen, es wäre so wichtig für den Standort Deutschland oder Europa, Softwarepatente zu erlauben, dass sie jetzt irgendwie plötzlich sagen, so wie es jetzt im Moment ist, state of the art, können wir gut mit leben. Und das spricht ja eigentlich ganz gut, dass es eigentlich nicht so war, wie sie es vorher meinten. Der Grund, warum die plötzlich umgeschwenkt haben, ist im Endeffekt natürlich auch ganz einfach zu erzählen. Es geht einfach darum, wie gesagt, dass sie Angst kriegten, weil im Moment, das ist ja deswegen, meinte ich, halbe Freude. Es ist so, das Europäische Patentamt meldet immer noch Softwarepatente an, obwohl es eigentlich keine rechtliche Grundlage in dem Sinne dafür gibt. Aber es gibt ja auch irgendwie noch niemanden, der groß klagt. Und deswegen hat sich dann diese ganzen Patentbefürworter gedacht, Mensch, dann lassen wir es lieber so, wie es ist, weil das Europäische Patentamt ist uns ja ganz wohlgesonnen und melden einfach so weiterhin an. Also das Risiko ist noch nicht vom Tisch. Es ist auch so, glaube ich, dass man sagen kann, dass die ganzen Software-Patent-Gegner inzwischen auf sich vorbereiten, als nächsten Schritt jetzt sozusagen das Europäische Patentamt mal unter die Lupe zu nehmen. Bestimmt wird dann aber auch das nationale Patentamt mal unter die Lupe genommen, weil ich glaube, was bei uns in München sitzt, ist auch nicht immer so sauber, was sie als Patent durchgehen lassen.
Wie ist denn das jetzt einzuschätzen? Du hast ja gerade gesagt, dass schon munter Softwarepatente angemeldet werden und irgendwie auch vergeben werden. Wie ist denn, sind die jetzt nicht rechtsgültig oder sind die doch
rechtsgültig? Ja, die werden ja häufig unter Vorbehalt jetzt vergeben. Das ist so ein bisschen eine Grauzone. Das heißt, die werden vorläufig vergeben. Dann wurde jetzt eigentlich immer noch spekuliert, dass man auf diese europäische Gesetzesentwurf wartet. Jetzt, wo er vom Tisch ist, muss man das nochmal gucken. Es ist aber ein bisschen problematisch immer, ne? Weil also sozusagen das Patentamt nimmt die erstmal an oder vergibt darauf sozusagen ein Patent, legt da zwar noch ein bisschen manchmal so einen Schleier von, ja, könnte sein, dass es doch wieder irgendwie dann nicht ist. Das ist es ja per se immer, weil ich meine, es kommt ja häufig genug vor, dass Klagen näher laufen, weil sie dann sagen, das war doch zu trivial und ist nicht wirklich eine technische neue Erfindung. Aber das Problem ist halt immer, sowas kostet viel Geld, viel Zeit und dass es natürlich immer leichter ist für Patentinhaber sozusagen Klagen zu starten, als für Leute, die gegen Patente klagen. Ne?
Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass diese Patente eher so komplex oder verschleiert formuliert sind, dass ein relativer Laie, sprich ein Patentanwalt, nicht unbedingt sagen kann. Also versteckt sich dahinter ein Softwarepatent oder ist das ein Trivialpatent? Die sind ja so mit Buzzwords gespickt, diese Patente, dass es einfach darum geht, möglichst großes Portfolio anzuhäufen von Technologiepatenten und die in irgendeiner Form in Stellung zu bringen. Also man sucht sich einen Korb zusammen, um irgendwie...
Hier kommt ja auch immer wieder vor, dass zum Beispiel irgendwelche Firmenpatente, die jetzt schon seit 5 oder 7 Jahre alt sind, die eigentlich auf einen ganz anderen Sektor irgendwie gedacht waren, für jetzige Technologien anwenden, weil die halt so allgemein formuliert wurden, dass man die teilweise versuchen kann, jetzt anzubringen. Ich meine, da war doch jetzt auch wieder irgendwie Loud.io oder so ähnlich hieß diese Firma, die dieses neue Patent mal wieder gekriegt hat. Einfach mal, um wieder zu zeigen, was für tolle technische Innovationen wir in unserer Welt haben, die als Patent jetzt zugesprochen bekommen haben, dass man sozusagen, die machen, glaube ich, einen Audiovertrieb, soweit ich das richtig verstanden habe. Und das Geheimnis ist, dass sie nicht vorgefertigte MP3 oder OGG oder AAC-Dateien vorhalten, sondern on the fly kann man einstellen, ich möchte das gerne in dieser Bitrate haben. Und dann sagen sie halt ihrer Software, die das schon seit Jahren kann, Mensch, jetzt mach das bitte in dieser Bandbreite und mit diesem Kilobit und Stereo oder Mono. Und dann liefern sie es erst aus. Und das ist, wir sagen, der Nütterlöt sagt, das ist Innovation.
Innovation pur. Ich habe tatsächlich immer noch nicht genau verstanden, was jetzt der Status quo ist. Aber ich glaube, das ist auch
zu so ein bisschen... Der Status quo bei Softwarepatenten ist so, wie es bis jetzt war. Also sozusagen, dass es eigentlich, aber so ist es ja mit der Juristerei, eigentlich nicht erlaubt ist, nach meinem Verständnis.
Aber trotzdem getan
wird. Aber trotzdem gemacht wird, weil... Das ist auch, was Norbert meinte, ne? Also das Problem ist, du nimmst ein bisschen Hardware dazu und dann hast du sozusagen eventuell deine Legitimation, dass es ja nicht nur reine Software ist. Wenn du Pech hast, ist aber in ein paar Jahren, kannst du dann vielleicht doch erfolgreich klagen, indem du die Hardware wieder zur Seite schiebst und sagst, eigentlich ging es ja nur um die Software, die ich da beschrieben habe. Also das ist halt sozusagen jetzt so ein Graubereich, ist noch ein Minenfeld. Und
also bin ich das jetzt richtig?
Soweit ich mitbekommen habe, in Europa relativ wenig Klagen von Patentinhabern bis jetzt. Ich nehme an, das ist auch seinen guten Grund, weil sie natürlich, solange das alles in der Entwicklung ist und noch nicht jetzt hundertprozentig sicher ist, dass man Software patentieren kann, da natürlich auch vorsichtig sein wollen.
Also ein Ziel dieser Patentinitiative war es ja, also es gibt das Europäische Parlament, das Europäische Patentamt und es gibt Patentämter in den einzelnen europäischen Ländern und die haben halt unterschiedliche Vorgaben, nach denen sie agieren, Patente zu sprechen. Und es sollte also darum gehen, diese Richtlinie zu vereinheitlichen und eben ja alles, wie es in Europa
und ist. Extrem und extrem zu verschärfen. Genau, ne? Weil ich weiß gar nicht, gibt es Länder in Europa, soweit ich weiß, wüsste ich keins, wo wirklich Software nur an sich schon oder Geschäftsprozesse patentierbar wären. Ich glaube, das ist noch eine Besonderheit, die wirklich nur in Amerika bis jetzt existiert. Und das sollte aber parallel auch noch hier mit übergestülpt werden. Also eine Harmonisierung plus sozusagen das, eigentlich das amerikanische Patentwesen 1:1 zu übertragen. Das war jedenfalls von den großen Firmen, der amerikanischen Firmen, großes Interesse.
Genau.
Und ja, deswegen, es ist halt jetzt irgendwie, man kann nicht sagen, das Problem ist vom Tisch, aber man kann sagen, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man Software patentieren lassen kann. Also das ist ein Graubereich. Man kann es versuchen, wenn man Glück hat, kommt man durch. Also deswegen nennen wir ja auch immer gern so triviale Patente und erzählen die, weil das zeigt einfach, dass dann doch Leute in Patentämtern arbeiten, die einfach sagen, das muss wirklich technisch ein Riesenfortschritt, das gab es noch nie. Das kann man sofort als Patent anmelden. Dann hat man es erstmal und dann muss man sehen, vielleicht kriegt man es wieder aberkannt oder nicht, aber der Versuch wird gestartet. Wir haben relativ viele pro Jahr irgendwie, das geht eben in mehrere tausende Software-Patentanmeldungen und die dann unter Vorbehalt auch immer erstmal erteilt werden sozusagen. So, das war dann, glaube ich, die Softwarepatente. Also halbe Freude. Der Kampf geht weiter trotzdem.
Definitiv. Also gerade, je mehr ich das jetzt gerade höre, desto unbefriedigender ist, glaube ich, das die momentane Situation.
Ja, aber man ist ja offensichtlich, wenn die Befürworter, die wirklich diese Panik plötzlich sagen, alles ist in Ordnung, wir lassen es so, wie es ist, kann man davon ausgehen, da stimmt immer noch was nicht.
Ja. Ich habe eigentlich auch noch ein ganz gutes Beispiel dafür. Das wird ja mal gesagt, Patente sind total notwendig, sonst gibt es keine Innovation mehr, weil man muss ja Innovationen schützen. Und ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen stärker mit biometrischen Techniken auseinandergesetzt, unter anderem auch mit der Iris-Erkennung. Und dazu kann man stehen, wie man will, aber es ist auf jeden Fall ein Feld, wo eventuell Innovation möglich ist. Bei Iris-Erkennung war es aber so, dass jemand Kluges sich relativ früh überlegt hat, man könnte ja versuchen, Menschen an der Iris zu erkennen. Man hat sich erstmal die Methode überhaupt, dass man Menschen an Iris erkennt, patentieren lassen. Mit dem Ergebnis, dass es genau einen Algorithmus gibt, um das zu machen. Also da mit diesem einen Patent hat er mehr oder weniger den gesamten wissenschaftlichen Fortschritt auf diesem Feld eingestellt. Also außer ihm selber hat eigentlich niemand weiter einen Algorithmus entwickelt, weil es klar war, okay, ich kann jetzt diesen Algorithmus entwickeln, ich werde ihn nie benutzen können, weil dieses Patent existiert. Dieses Patent ist jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen ausgelaufen und jetzt passiert plötzlich ziemlich viel in dem Markt. Also wie gesagt, also der Markt selber, das müssen wir sehr kritisch beobachten. Das ist irgendwie biometrische Erkennung, ist ja nicht ganz wertfrei. Aber es ist einfach so ein schönes Beispiel dafür, wie ein Patent über 20 Jahre oder weiß nicht, wie lange so ein Patent gilt. Ich glaube gar nicht so lange. Aber auf jeden Fall für den Zeitraum der Gültigkeit des Patents Innovation komplett gestoppt hat. Und das ist einfach ein klares Argument gegen so ziemlich jedes Argument, das man hört für Patente.
Ja, man kann dazu ganz kurz noch abschließen. Also es gibt eigentlich, also wenn da ein Zuhörer was weiß, soll er sich bitte melden oder so uns das in unserem, auf unserer Wiki, auf unserer Webseite schreiben. Keine wirklichen wissenschaftlichen Studien, die das zum Beispiel belegen, ne, dass es Fortschritt oder Innovation fördert. Also das ist sozusagen so ein Buzzword, was immer von den Softwarebefürwortern, also Softwarepatentebefürwortern immer gern genannt wird. Aber sozusagen, es gibt da nicht wirklich irgendwie marktwirtschaftlich wirkliche Thesen oder wirkliche Untersuchungen, die sagen, das ist so. Also, das ist so.
Diese Behauptung ist total absurd. Ich meine, ich kann mir kaum ein Feld vorstellen, in den letzten 10 Jahren mehr Innovation getrieben ist als in diesem ganzen Computerkram. Ohne, also gerade im Softwarebereich passieren ja eigentlich ständig relativ interessante Dinge. Und das im Endeffekt zumindest hier in Europa ohne Patente. Und das ist ja irgendwie, naja, ich meine,
wir sollen. Ja, ich glaube, wir sind uns da auch einig, deswegen. Ja, deswegen, ja. Das Thema wird uns bestimmt noch in weiteren Sendungen begleiten. Auch trotzdem, wenn wir jetzt den Sekt kurz aufmachen. Also das Gesetz ist nicht da, das ist schon mal super. Ja. Also erstmal nicht da.
Wir machen nur Sekt auf und keinen Champagner.
Ja. Prosecco, wenn wir ehrlich sind.
Wir trinken jetzt unser Mineralwasser und danach machen wir weiter mit The Useful Web. Immer noch das freie Senderkombinat auf 93.0 bzw. 101,4 im Kabel und hier ist der Nerd Alert und wir beschäftigen uns mit dem Internet und nicht mit irgendeinem Internet, sondern wir beschäftigen uns mit dem Internet, das wir persönlich für nützlich halten. Wir haben gerade festgestellt in unserer kleinen Redaktionssitzung, dass wir genau genommen drei Themenblöcke haben. Und wir steigen jetzt erstmal in den ersten Themenblock ein. Und der erste Themenblock ist überschrieben mit der tollen Überschrift Methoden der Bewältigung des Informationsflusses oder der Informationsüberflutung. Wenn man sich das Internet anguckt, wie es sich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, ich glaube, 10 Jahre haben wir jetzt WWW, oder wie ist das? Das war doch jetzt gerade so ein Jubiläum.
Nein.
Doch.
Ja, aber das WWW hat er das nicht 92 oder so erfunden?
Ich glaube, Webklicken ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt.
Mit Fuzzy-Logik kriegen wir das alles hin.
Also okay, sagen wir mal, die Technologie ist definitiv jünger als 20 Jahre. Also wir reden jetzt gar nicht über, so Internet ist ja viel mehr als einfach nur das WWW. Internet sind ja ganz viele Protokolle und ganz viele Anwendungen, die man mitlaufen lassen kann. Das, worum es jetzt in erster Linie geht, beschäftigt sich wirklich mit dem WWW, also irgendwie mit den Daten, die über die Protokolle, über das Protokoll HTTP ausgetauscht werden und Applikationen, die im allgemeinen Frontend einen sogenannten Webbrowser haben, den Internet Explorer oder den Mozilla oder den Firefox. Das, was irgendwie, wenn eure Mutter über das Internet redet, dann meint sie das WWW. Und früher war das WWW relativ überschaubar. Da gab es irgendwie pro Jahr, gab es irgendwie, weiß ich nicht, 300.000 neue Seiten. Das bedeutet, pro Tag gab es zum Teil dann nur 100 neue Seiten. Und da konnte man noch mit so einem Redaktionscrew, wie sie damals Yahoo hatte, relativ leicht gucken, okay, was gibt es Neues im Web, was ist daran interessant, und das können wir in unser Directory reintun. Und dann ist das Web ziemlich stark gewachsen und dementsprechend war die Anzahl der Informationen, die pro Tag irgendwie dazugekommen sind, die jeder hätte beeinflussen können oder jeder auch hätte ansehen können, sehr viel stärker gewachsen, als es irgendwie ein Mensch hätte bewältigen können. Und dementsprechend gab es Mechanismen, die automatisch versucht haben, das Web für uns zu erkunden, die sogenannten Suchmaschinen. Wenn wir jetzt irgendwie den Sprung über die Jahrtausendwende machen, haben wir festgestellt, dass Suchmaschinen bringen uns auch nicht wirklich weiter, wenn wir irgendwie einigermaßen versuchen mitzubekommen, was im Web passiert. Oder wie ist das mit euch? Ich meine,
ja, bei Suchmaschinen fehlt halt einfach, ne, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, die qualitativ oder die inhaltliche Aussage, ne, sondern gehen kann nur sozusagen quantitativ messen, um was es geht. Also es gibt zwar dann so Tricks mit den Links und was weiß ich was, also wie viele Leute irgendwas verlinken, aber im Endeffekt sagt es wirklich nicht viel aus über den Inhalt, der da steht. Und das ist, glaube ich, schon so ein Problem, was man manchmal vermisst, dass man erstmal so viel durchforsten muss, bevor man was findet, was man eigentlich wirklich gesucht hat.
Genau, also die erste Recherche oder wenn man losgeht mit einer Recherche, fängt ja meistens bei Google an und man selbst agiert dann als Filter. Also man ruft dann irgendwie tabgesteuert die 20 ersten Suchergebnisse, die einem sinnvoll erscheinen, auf und schaut sich dann an auf den einzelnen Tabs, auf den einzelnen Seiten, bringen die mir was in dem Zusammenhang.
Genau, aber wenn man sich das näher anguckt und mal so ein bisschen das Surfverhalten gerade von Leuten anguckt, die anfangen mit Webklicken, dann stellt man fest, dass man, also zumindest war das, was ich beobachten konnte, dass man im Allgemeinen erstmal anfängt irgendwie mit so einer Internetsuche, bis man dann so eine Anzahl von Ressourcen lokalisiert hat, und häufig bleiben die Leute dann auf diesen Ressourcen hängen, bis auf wenn sie wirklich ein ganz spezielles Problem haben. Das ist dann so, das bedeutet, also ich meine, im Endeffekt guckt man dann jeden Tag bei Spiegel Online, was ist passiert, und als Technikfreak guckt man irgendwie noch bei Slashdot und bei 3-4 anderen Seiten, und das war ziemlich lange irgendwie das Internetverhalten, das man hat. Aber das ist ja auf gewisse Art und Weise relativ unbefriedigend gewesen dafür, dass irgendwie, ich meine, wir haben jetzt dieses unglaubliche, große Ressource mit dem ganzen Menschheitswissen drin, und jeden Tag kommt irgendwas Neues und man bekommt gar nicht mit, was Neues alles da ist. Und dementsprechend gucken wir uns jetzt hier an, einfach so ganz subjektiv ausgewählt, was für Dienste benutzen wir selber außerhalb von Suchmaschinen, um irgendwie diese Internet Informationsflut einigermaßen für uns bewältigbar zu kriegen, weil man hat ja auch ein Interesse daran, immer sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben. Und das Erste, was dann im Auge fällt, oder das erste Tool, das man da benutzt, die sind eigentlich alle RSS-basiert. Und jetzt müssen wir uns nochmal überlegen oder nochmal zurückverfolgen, was war eigentlich RSS nochmal?
Was heißt das denn überhaupt?
Ja, RSS. Was heißt das eigentlich?
Und was hat das mit RDF zu tun?
Nicht viel, glaube ich.
Aber ist das nicht RSS, heißt doch RDF? Du weißt das immer, was die Begriffe. Rich Summary Syndication oder irgend sowas.
Real, ne? Simple Syndication gibt es, und es gibt noch die Rich Site Summary, und dann gibt es irgendwann tatsächlich eine Abkürzung mit RDF. RDF ist RSS im Endeffekt auch nur ein Format vergleichbar. Also die Daten, die durch das Netz fließen, die sind ja immer in irgendwelchen Formaten drin. Die kommen ja nicht einfach so. Und diese Formate sind maschinenlesbar, so dass die Programme, die mit diesen Formaten dann arbeiten, wissen, wie sie zu interpretieren sind. Das bekannteste Format ist HTML. Das ist irgendwie das, wie Web Webseiten geschrieben sind. Also so ein HTML-Dokument beschreibt genau, wenn du jetzt dieses Dokument empfängst, lieber Webbrowser, dann stell das folgendermaßen dar. Der folgende Absatz ist fett gedruckt, der nächste Absatz ist eine Liste von Elementen und da unten habe ich dann noch einen Hyperlink. Wenn man darauf klickt, kommt man zu einer anderen Ressource im Netz. Das Problem, das HTML hat, ist, dass es zwar sagt, wie die Informationen darzustellen sind, aber keine Informationen beinhaltet, was für Informationen das sind. Und man weiß am besten noch, irgendwie, wenn irgendwas fett gedruckt ist oder groß gedruckt ist, dann wird die Information vielleicht wichtiger sein als die Information, die relativ klein ist. Aber das war es dann schon. Also wenn man versuchen wollte, ein HTML-Dokument zu parsen in der Möglichkeit oder mit dem Ziel rauszubekommen, worum es da geht oder was ist jetzt wichtig und was ist neu, da sind die Programme im Allgemeinen relativ aufgeschmissen. Und da ist ein Ansatz, den RSS verfolgt. RSS ist ein Format, das für eine bestimmte Webseite angibt, hallo, das ist neu. Also wir haben ja auf einer Webseite, die ist ja relativ statisch, wenn man sich so eine Webseite anguckt. Da hat man auf der einen Seite normalerweise immer die Navigation, auf der anderen Seite hat man vielleicht irgendwelche Werbelinks und dann hat man irgendwie noch eine Seite, die sagt, was das für, also die About-Seite und noch das Impressum und so ein paar Geschichten. Dann hat man meistens einen sehr kleinen, abgesteckten Bereich von so einer Website, die sich ziemlich stark verändert, der sogenannte News-Bereich. Und so ein RSS-Feed beschäftigt sich in erster Linie nur mit dem News-Bereich und beinhaltet im Allgemeinen die gesamten Informationen und verändert sich immer, wenn eine neue News kommt, verändert sich der RSS-Feed so, dass ein sogenannter RSS-Reader in der Lage ist, diesen RSS-Feed zu parsen und zu sagen, hey, hier gibt es eine neue Nachricht, guck dir die doch mal an, falls dich interessiert. Seht ihr das genauso?
Stimme ich so zu.
So, die Historie von RSS gucken wir uns, glaube ich, gar nicht näher an. Das ist irgendwie, da gibt es auch irgendwie, wie sich das so gehört, wenn man sich das Internet beguckt, dann es gibt natürlich nicht nur ein RSS, sondern es gibt insgesamt irgendwie 5 RSS und dazu noch ein Konkurrenzformat namens Atom. Das interessiert uns alles gar nicht. Aber was man feststellt, ist, dass RSS in den letzten, lass mich nicht lügen, 3 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, einen starken Siegeszug durch die Computerlandschaft gemacht hat. Das Format selber ist relativ alt, aber erst so mit dem, mit dem Aufkommen oder mit dem Massenphänomen des Webbloggens bzw. Bloggings ist RSS eigentlich erst Mainstream geworden. Und Tool, das man nutzen kann, um RSS-Feeds zu nutzen, also zu lesen, ist es ein sogenannter RSS-Reader oder RSS-Aggregator. Und das ist auch das erste Tool, das wir jetzt endlich hier in dieser Reihe vorstellen, nämlich Bloglines. Bloglines ist ein webbasierter RSS-Reader. Das bedeutet also so die alten RSS-Reader, die man benutzt hat, das waren so Desktop-Applikationen, die sich dann die Informationen aus dem Netz geholt haben, dargestellt haben und lokal dann immer festgestellt haben, okay, die Nachrichten kennst du schon, die Nachrichten kennst du nicht. Da war eins der Probleme, einerseits, wie komme ich an die Feeds, die mich interessieren?
Sowas nutze ich noch.
Sowas nutzt du noch?
Ich bin ganz entsetzt.
Ja, das ist ja total. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, aber ich meine, wir können mal gucken, warum. Also wir müssen sowieso mal schauen. Also halt einer der Trends, den diese Sendung ja auch beschreibt, oder ich denke mal, dass sie ihn beschreibt, ist, dass ganz stark der Trend ja jetzt irgendwie, ich meine, das ist auch so eine alte Geschichte. Das war irgendwie, zur Jahrtausendwende wurde plötzlich gesagt, ja, die Desktop-Applikation ist tot, es geht alles ins Netz. Und es ist nichts passiert. Alle haben weiter Desktop-Applikationen benutzt. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt so 2004, 2005 plötzlich dieser Paradigma-Shift passiert, dass wir wechseln von der reichhaltigen Desktop-Applikation zur Web-Applikation. Und vielleicht können wir auch am Ende der Sendung mal überlegen, warum das so ist. Also ich sehe schon, dass nicht hundertprozentige, nicht alle in diesem Studio und in dem Sprecherinnenraum vor mir sind derselben Meinung.
Beschreib doch einfach mal weiter, was Bloglines ist. Also ich höre dir dann ganz gespannt zu und versuche dann die Vorteile für mich daraus zu ziehen, warum ich jetzt von meiner Desktop-Applikation namens LiveReader wechseln soll.
Genau, überzeug uns.
Okay, das ist gar nicht so einfach. Gerade bei Bloglines ist es auch sehr schwierig, also halt irgendwie, weil gerade bei Bloglines die Vorzüge auf anderer Ebene liegen als bei anderen Applikationen, warum Bloglines online ist. Warum ich auf Bloglines umgestiegen bin von meinem ehemaligen RSS-Reader ist einfach, dass ich gezwungen bin, über Arbeit und privat auf mehr als einem Rechner zu arbeiten. Also ich hatte irgendwie vorher so einen fetten Client auf meinem Notebook und damit habe ich meine Nachrichten gelesen und musste dann aber relativ viel auf Arbeit auch Nachrichten verfolgen, weil irgendwie das zum Teil ein Teil meiner Jobbeschreibung ist. Und hatte dann so immer das Problem, dass ich einerseits zwei Listen von Abonnements, also man abonniert ja so ein RSS-Feed, also ich abonniere zum Beispiel Spiegel Online, um mal mitzukriegen, was bei Spiegel passiert. oder Heise Online oder irgendwas anderes und musste dementsprechend dann immer zwei Listen aktuell halten, zwei Tools. Das hat schon mal genervt. Auf der anderen Seite, was das Hauptproblem war, wenn so ein RSS-Reader ist ja deswegen interessant, dass er sich genau merkt, was habe ich jetzt gelesen und was habe ich noch nicht gelesen, sodass ich nie eine Information zweimal lesen muss und mich nie darum kümmern muss, was jetzt neue Sachen sind, was alte Sachen sind. Und so hatte ich die Möglichkeit, dadurch, dass ich diesen Shift gemacht habe, weg vom Desktop hin zum, zur Web-Applikation, hatte ich die Möglichkeit, nie, also halt sowohl auf Arbeit zu sehen, okay, das habe ich zu Hause schon gelesen und zu Hause, okay, das muss ich also halt. Das sind so eine der Vorteile. Aber das ist eigentlich nur so ein oberflächlicher Vorteil. Interessanter sieht man, man muss ja mal bedenken, was ist der andere Unterschied, wenn man so eine Desktop-Applikation hat im Vergleich zu einer Web-Applikation. Eine Web-Applikation ist per se zentralisiert, was ja auch ein Kritikpunkt sein kann, wenn man sich das später anguckt. Dementsprechend gehen alle Leute, die Bloglines benutzen, an dieselbe Stelle, um ihre Feeds oder ihre Informationsquellen zu abonnieren. Das bedeutet, wenn man sich jetzt eine Stelle im Internet aussucht, wo die meisten Informationen sind über mögliche RSS-Feeds, die man abonnieren kann, dann wird das Bloglines sein. Denn ich interessiere mich jetzt zum Beispiel für eine relativ kleine Newsseite, die gerade frisch aufgemacht hat und die vielleicht nur drei Leser hat. Dann gehe ich trotzdem zu Bloglines, gebe denen die Adresse des RSS-Feeds, sodass Blogline jetzt die Möglichkeit hat, ohne sich vorher dafür und danach umgesehen zu haben, diese Informationsquelle in ihrem Pool aufzunehmen. Das ist irgendwie so eine der Vorteile, die wir später auch sehen werden von anderen zentralisierten Applikationen. Und du schreibst ja schon Kritikpunkte auf.
Nee, ich habe nur ein paar Fragen nochmal.
Und das macht Bloglines relativ mächtig, insofern, dass Bloglines sucht für mich die Informationen zusammen und stellt sie mir zentralisiert an einem Punkt. Das bedeutet, Bloglines hat die Informationen sowieso schon komplett auf ihren Servern. Und dadurch, dass das kluge Leute sind, lassen sie nicht auf ihren Servern liegen, sondern arbeiten damit. Das bedeutet, dass Bloglines im zweiten Schritt eingeführt hat, dass sie sogenannte Themenfeeds anbieten konnten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich interessiere mich für alle Nachrichten, die das Wort Nerd Alert beinhalten. Und dann kann mir Bloglines von allen Informationen, die sie sowieso die ganze Zeit zusammensuchen müssen, weil irgendjemand benutzt Bloglines benutzt, um sich diese Informationen anzugucken, neu für mich zusammenzustellen, um mir jetzt so einen spezialisierten Feed bereitzustellen, der mir alles über alle Nachrichten über Nerd Alert gibt. Und das ist irgendwie so ein, ich habe den Eindruck, alles, was wir diese Applikationen haben, die Vorteile kommen immer durch die Hintertür. Das bedeutet also, es gibt immer so einen primären Fokus dieser Applikation und wenn sie den gut tut und genug Nutzer kommen, dann gibt es Seiteneffekte, die die Applikation im Endeffekt dann wertvoller machen als so eine Single-Point-Geschichte.
Ja, aber da genau würde ich sagen, es ist im Endeffekt ja doch wieder ein Single Point of Failure. Wenn dein Dienst jetzt nach 5 Jahren Lesen zum Beispiel abbraucht, dann sind deine ganzen gesammelten Daten weg, deine ganzen, also verstehst du, dann da hast du ja auch keine Kontrolle drüber.
Ja, aber was für Daten sind denn dann weg?
Ja, du weißt ja nicht, es kann ja sein, dass du relativ viele Meldungen zum Beispiel langfristig behalten willst, weil das interessante Sachen sind, weil das dich irgendwie berührt, weil das dich anspricht, sozusagen. Also dass du einfach, das kann man ja bei allen anderen sozusagen Offline-RSS-Readern sozusagen, kannst du ja markieren und sagen, dass du das und das möchte ich bitte nicht. Das ist, aber man muss dazu sagen, normalerweise, weil das so eine Informationsflut mit der Zeit wird, gibt man solchen RSS-Feeds sozusagen irgendwie eine Lebensdauer. Man sagt halt irgendwie, die Nachricht will ich nur eine Woche und alles, was älter als eine Woche ist, wird wieder gelöscht. Also sowas, da hast du ja keine Kontrolle zum Beispiel drüber. Das zweite ist insgesamt so Offline-Arbeiten. Ich meine, du beschreibst das so, dass du auch immer überall Internet hast. Ob das wirklich gegeben ist, ist eine zweite Sache. Ne?
Okay, das ist gegeben.
Also,
das ist ein großes
Problem.
Genau,
das brauchst du aber dafür, weil sonst hättest du genau den Nachteil, dass du eben nicht mehr rankommst. Also dann,
Du sprichst jetzt, das ist ein interessantes Nutzerverhalten. Du sprichst jetzt davon, irgendwie so einen RSS-Reader auch zu benutzen als Informationsspeicher, nicht nur als Informationsmedium.
Ja, aber geht das dir nicht so? Also ich habe am Anfang auch das immer nur als Medium genommen. Fiel mir aber dann auf, dass man bei Unterhaltung Wochen später plötzlich, Mensch, da hatte ich doch mal was gelesen. Dadurch, dass du ja auch selber gar nicht mehr aktiv danach gesucht hast, sondern das sozusagen jetzt so subjektiv als Eindruck wie so ein Push-Dienst auf deinen Rechner geschmissen kriegst, war ich da hoffnungslos und aufgeschmissen, nachher zu sagen, nochmal rauszugehen, wo kam das eigentlich her?
Ne? Informationsüberfluss.
Das, genau. Das wird ja gerade wieder für einen zentralen Dienst sprechen, weil früher, also vor 10 Jahren oder so, war ich irgendwie sehr aktiv im Usenet und habe da Nachrichten geschrieben und alles, was seit 10 Jahren da passiert ist, kann ich hier auf meinem Rechner zu Hause privat in den von mir abonnierten Newsgroups gar nicht speichern. Also gehe ich heute hin zu groups.google.com und suche mir da halt die Informationen, die ich vermeintlich irgendwann mal gelesen habe, heraus, und das ist halt ein zentraler Dienst, der mir ja, diese Informationen
bereitstellt. Das stimmt schon. Aber das meine ich zum Beispiel, das weiß ich nicht, ob man das bei Bloglines kann, zum Beispiel das festhalten.
Du kannst bei Bloglines die Nachrichten erhalten, dass du die später bearbeitest. Und das ist tatsächlich wirklich auch eine Sache, worüber ich nachdenke. Also man speichert im Endeffekt bei Bloglines 2 Informationen. Einerseits die gesamte Subscription-List, also alle Seiten, die man sozusagen beobachtet über die RSS-Feeds. Und das zweite, die Sachen, die man sich merkt. Die eine Sache kann man relativ, also die Subscription-List kann man relativ leicht exportieren. Aber du hast recht, mit dem zweiten, mit den Sachen, die ich mir gemerkt habe, sobald Bloglines irgendwie die Beine von sich streckt und sagt, okay, wir haben kein Geld mehr oder wir haben keine Lust mehr. Oder du musst
ja, jetzt oder zahlen. Einfach technischer Defekt oder was weiß ich, Naturkatastrophe.
Sind die Sachen weg? Das ist ein berechtigter Kritikpunkt.
Und zum Beispiel eine andere Sache, die mich noch interessieren würde, ist, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also ich erkenne, dass ich das nicht nur zum Durchgucken aktueller Nachrichten, sondern auch als Datenspeicher nutze. Habe ich ja die Möglichkeit, dadurch, dass ich dann die Daten eigentlich sozusagen habe, im bestimmten Format auch sozusagen anders damit zu arbeiten. Gibt es denn bei Bloglines zum Beispiel irgendwie so eine API, um sich selber so Parser oder irgendwas zu schreiben? Oder ist man angewiesen, nur das zu nutzen, was sie einem vorgeben sozusagen? Weil die Daten, du kommst ja eigentlich ja nicht direkt mehr an die Daten, sondern du kommst nur noch über ihre Maske an die Daten. Ne? Also sehen die sowas vor, dass du dann sozusagen auch so eine Web-API hast oder so einen Web-Service, wo du dann selber zum Beispiel deine Betrachtungsprogramme oder deine Sortierprogramme oder Filterprogramme irgendwie drauf ansetzen kannst?
Das kann ich dir weder bestätigen, noch kann ich es verneinen. Ich weiß, dass es eine API gibt. Wir erklären gleich auch, was das ist, so eine API. Ich kann dir aber nicht sagen, welchen Umfang das hat. API bedeutet klassisch eigentlich Application Programmable Interface. Bin ich da richtig?
Programming Interface.
Das ist eigentlich die Schnittstelle. Also klassisch ist es im normalen Programmieren, was die Schnittstelle, wenn es eine Bücherei, eine Library gibt, also ein Set von schon fertiggeschriebenen Routinen, Programmcodes, dann haben die eine klar definierte Schnittstelle, die man benutzen kann, um diesen Programmcode in seinem eigenen Programm zu benutzen. Dieser Begriff der API hat sich übersetzt jetzt in das Webzeitalter. Damit bedeutet es, dass es so festgegebene Schnittstellen gibt, die übers Netzwerk angesprochen werden können und die auf bestimmte Anfragen bestimmte Informationen senden. Und ich meine, klassisch ist es halt einfach nur, gib mir die Seite und dann kriegst du ein HTML-Dokument zurück. Aber die sogenannten Web-APIs arbeiten darauf, dass da maschinenlesbarer Code, häufig dann XML oder so, zurückkommt, sodass ein Programm diesen Dienst auch benutzen kann, um Informationen abzufragen und so damit zu arbeiten. Wir werden später noch ein bisschen mehr über APIs hören, weil das ist eigentlich auch so ein roter Faden, der sich über die Sachen, die wir heute betrachten, zieht, dass eigentlich alle Applikationen, die wir interessant finden, alle Web-Applikationen, auch APIs bereitstellen, um damit selbst rumzuspielen. Bei Bloglines weiß ich nicht hundertprozentig, was die beinhaltet. Ich weiß, dass du Möglichkeiten hast, auch so einen Fett-Client, also einen RSS-Reader, der auf dem Rechner läuft und nicht im Webbrowser, mit deinen Bloglines-Subscriptions zu synchronisieren, sodass zum Beispiel dein Usenet WireLite weiß, was du gelesen hast bei Bloglines und was nicht. Ob die Informationen selber auch rüberkommen, kann ich dir nicht sagen. Ist auch rein theoretisch nicht so wichtig, finde ich, weil du die RSS-Feeds ja eigentlich auch solange du die Subscription-List hast, kannst du die Daten der RSS-Feeds ja auch so dir
runterladen. Ja, aber nicht, wenn du die später daran willst. Ne? Das meinte ich ja mit Datenspeicher. Du willst jetzt, weil die Daten auf der Seite verschwinden ja auch immer, der behält die ja nicht alle in seinem Feed. Also der Feed wächst ja jetzt nicht ständig.
Das ist richtig.
Das heißt sozusagen, und dann wäre es ja schon schön, wenn du zum Beispiel, jetzt verwaltest du die dann auf Bloglines und sagst, irgendwie im halben Jahr, jetzt möchte ich mal aber trotzdem irgendwie selber was suchen. Naja, ich denke, was ich auch noch interessant finde, oder was mir eigentlich mehr entgegenkäme im Endeffekt, das hattest du jetzt so ein bisschen erwähnt, ist zum Beispiel, ob man vielleicht auch einfach so eine Art Meta-Austauschformat macht, dass man zum Beispiel eben doch Listen irgendwie explodieren kann, was man schon gelesen hat. Das heißt, es laufen parallel meine RSS-Reader zu Hause und auf der Arbeit und ich kriege irgendwie solche Sachen zum Beispiel, könnte man überlegen. Ne? Genau, also das eine widerspricht dem anderen ja nicht. Also dass ich zwar dann nicht mehr so zentralisiert wie bei Bloglines arbeite, dass es auf einem Server alles stattfindet, dadurch kann ich von überall drauf zugreifen, sondern dass es doch wieder dezentral arbeitet, aber da ein Austausch der Informationen stattfindet. Also dass da zum Beispiel gesagt wird, ich drücke so einen Knopf und habe irgendwie so eine Synchronisationssache irgendwo und dann wird sich mein Reader morgens hier auf der Arbeit kommen, alles, was ich zu Hause schon mal gelesen habe, markiert er als gleich schon zu Hause gelesen oder sowas. Ne?
Also das bietet Bloglines interessanterweise. Ja. Also den zumindest.
Okay, weil das wären so Sachen, die mich wahrscheinlich wichtig sind. Weil ich hätte zum Beispiel ein Problem, jetzt weiß ich nicht, ob mir fällt natürlich jetzt nicht sofort wieder sowas ein, aber jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe zu Hause bestimmte RSS-Feeds. Nee, mir fällt ein gutes Beispiel an. Wo ich nicht möchte, dass mein Arbeitgeber eigentlich weiß, dass ich die abonniert habe. Nun, wenn ich jetzt über das Web, so wie du da rangehst, und du gehst da nicht verschlüsselt ran, oder selbst wenn du verschlüsselt rangehst und dein Arbeitgeber hat einen SSL-Proxy am Laufen, sodass er doch alles mitlesen kann, möchtest du vielleicht gar nicht, dass er weiß, welche Blogs du alle liest, weil du vielleicht ganz viele von der Konkurrenz liest und da vielleicht sogar auch noch Antworten drauf schreibst und sagst, was für ein tolles Produkt die schreiben. Das ist natürlich mit so einer Lösung wie du hast schon wieder schwerer, ne? Weil man das ja nicht unterscheidet. Ne? Also das sind so Sachen, die ich, also ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich denke, so Sachen wieder ins Netz zurückzuführen, um dann irgendwie ortsungebunden damit arbeiten zu können, ist gut. Ich denke, man muss dann aber nochmal gucken. Also das wäre so Sachen, die mich vielleicht zum Beispiel stören könnte, ne? Dass ich das nicht unterscheiden kann, wer von wo ich was sehen kann.
Ja. Also ein Arbeitgeber, der meinen Netzwerkverkehr überwacht, abgesehen davon, dass das in Deutschland datenschutzrechtlich problematisch ist, also für den möchte ich, glaube ich, echt auch nicht arbeiten. Das muss ich jetzt mal öffentlich sagen, weil das ist total Banane. Heute, gerade im Informationszeitalter, in dem wir uns ja angeblich befinden, irgendwie seine Mitarbeiter von Informationen eben abzuschotten. Die müssen eigenverantwortlich bestimmen, was sie lesen und was sie nicht lesen.
Ich wähle dich zu meinem persönlichen Arbeitgebervertreter.
Gut. So, kommen wir zu Punkt 2 hier auf meinem Zettel. Wir haben jetzt Bloglines kurz gesehen und Bloglines ist ein Dienst, der uns ermöglicht, Seiten zu verfolgen und die Informationen bieten. Man benutzt Bloglines oder SS im Endeffekt, damit ich nicht direkt aufs Spiegel gehen muss, um zu gucken, was gibt es Neues, sondern ich sehe halt bei Bloglines, was gibt es Neues bei Spiegel. Das setzt aber voraus, dass zum Beispiel unter Spiegel oder Slash oder sonst, was ich immer lese, diesen RSS-Feed, also das RSS-Format unterstützt. Was mache ich jetzt aber mit Seiten, die sowas nicht unterstützen und wo ich trotzdem nicht irgendwie alle 2 Tage gucken will, hat sich da jetzt irgendwas getan? Zum Beispiel, es gibt eine super Firma, für die würde ich gerne arbeiten. Die haben momentan online aber keine Jobangebote. Ich möchte aber trotzdem sofort mitbekommen, wenn sich was auf dieser Jobseite tut, will ich mehr oder weniger der Erste sein, um mich dann gleich auf diesen Job zu bewerben. Diese Jobseite hat aber leider keinen RSS-Feed. Ich meine, wird sie vielleicht in der Zukunft irgendwann mal haben. Momentan ist keiner. Was macht man da? Da gibt es ein Tool, das ist Nummer 2, hieß hier auf meiner Liste, das nennt sich Watch That Page. Das ist, glaube ich, nur ein Beispiel für relativ viele Tools, die sowas können. Ich habe aber, als ich mal versucht habe, so eins zu finden, eigentlich gar nicht so viel gefunden. Aber es ist eigentlich eine Sache, die relativ leicht zu machen ist, zumindest irgendwie, wenn man es ganz rudimentär betrachtet. Watch That Page ist einfach, man gibt eine Liste von Seiten, die beobachtet werden sollen, diesem Dienst. Und der guckt einmal am Tag, guckt er sich diese Seite an, automatisiert. Und sobald sich was verändert, schreibt er mir eine E-Mail, hey Martin, diese Seite, da gibt es die und die neuen Absätze. Zum Beispiel jetzt auf dieser imaginären Jobseite von dieser Firma. Dann gibt es jetzt eine neue Jobbeschreibung, super Programmierer gesucht. Und dann würde ich jetzt eine E-Mail kriegen von Watch That Page mit, diese Seite hat sich verändert und die suchen jetzt einen super Programmierer.
Die erkennen aber so dynamisch generierte Werbung schon oder kriegst du ständig neue, also weiß ich, ich frage jetzt mal so, solche Sachen sind ja gar nicht so einfach, weil einerseits könnte man sagen, man markiert das, aber dann sagt die Werbeindustrie, dann kann man auch ganz schnell Programme schreiben, die dann immer Werbung ausblenden. Deswegen markiert man das dann doch nicht mehr so gerne als Werbung. Ich weiß nicht, sind das solche Sachen oder ist das dann klug genug, dass das erkennt?
Also gerade jetzt dieser Dienst, den ich gerade beschrieben oder den ich benutze, der ist so semi-klug. Das ist, also ich sagte ja gerade, rein theoretisch wäre sowas relativ einfach zu machen. So ein Programm kann irgendwie jemand schreiben, der im 2. Semester Informatik studiert. Wenn da eben nicht diese Sachen wären, die sich dynamisch ändern, zum Beispiel so ein Zähler, der auf einer Seite ist oder Werbung, die jedes Mal neu eingeblendet wird oder irgendwelche
Bilder. Die aktuelle Tageszeit einblendet.
Genau. Und Watch That Page ist so halb klug. Also viele Sachen werden rausgefiltert, das klappt schon einigermaßen gut, aber gerade so mit Webzählern habe ich da Schwierigkeiten, so dass ich jetzt jeden Tag eine Mail kriege von so einer Seite, die ich beobachte, da steht jetzt Anzahl der Besucher 500 und am nächsten Tag kriege ich eine Mail, Anzahl der Benutzer 501. Und morgen werde ich dann eine Mail kriegen, Anzahl der Benutzer 502. Das gibt mir zumindest die Information, dass außer mir nicht viele Leute auf diese Seite gucken, aber das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem eigentlich ein sehr schönes Tool. Also wir werden ja alle Tools, die wir vorstellen, auch in der Linkliste dann zum Schluss irgendwie auf unsere Seite packen. www.nerdalert.de. Eine andere Möglichkeit zu beobachten, Seiten oder insgesamt überhaupt Seiten zu beobachten, die einen interessieren. Ich hatte es schon erwähnt mit Bloglines. Bloglines gibt mir die Möglichkeit, mir einen RSS-Feed zu bauen mit irgendwelchen Einträgen, die ein Keyword enthalten. Zum Beispiel, dass ich alle Nachrichten kriege, die Nerd Alert beinhalten. Jetzt habe ich auch das Problem, okay, ich will Nerd Alert beobachten und ich will immer mitkriegen, dass wenn irgendwas im Netz passiert, was mit Nerd Alert zu tun hat. Aber ich will auch Seiten mit einziehen, also halt und wenn eine Seite einen RSS-Feed beinhaltet, dann kann ich das über Blogline machen. Aber was mache ich, wenn jetzt irgendwie eine andere Seite, die eben keinen RSS-Feed beinhaltet, über Nerd Alert schreibt? Dann bin ich mit Bloglines aufgeschmissen. Deswegen musste ich mich dann weiter umgucken und mir ein anderes Tool suchen. Und da gibt es das schöne Tool namens Google Alert. Ich weiß nicht, ob das kennt das, benutzt das einer von euch? Google Alert ist eine Geschichte, die gab es, das war früher so ein unabhängiges